Podcast Nummer
4.
Schon. Wir sind wieder am Podcast, meine Damen und Herren.
So zumindest.
Wir heißen die Springreiter. Ich bin der Lukas.
Ich bin der Henry.
Und zusammen sind wir Sturzeneggers. Ja, ich finde das wichtig zu sagen, dass man das ein bisschen einhalten kann, oder?
Sollte man nicht lieber anonym sein? Das würde viel mehr Sinn machen, weißt du? Du kannst über Leute, so wie wir es jetzt im letzten Podcast darüber hatten, kannst du einfach über Leute tratschen.
Ja, das war vielleicht. Wobei, wir sind ja eigentlich kein Tratsch-Podcast.
Das stimmt.
Wir haben zwar festgestellt, ein bisschen Tratsch muss sein, aber.
Wir palabern eben sehr viele Sachen, die weniger interessant sind.
Ganz genau. Nein.
Also nein, nicht weniger interessant, aber weniger informativ.
Also ich für mich selber habe den Anspruch, dass wir nicht in so einem Gelaber-Podcast sind. Einfach so, weißt
du? Dann müssen wir aber hart etwas ändern.
Und weißt, also
Segel umreißen.
Und weißt du, was ich auch nicht will, ist, dass wir einfach so anfangen, über unsere Woche zu reden. Weil ich habe so oft so einen Podcast gehört, zum Beispiel aus dem Deutschen. Und dann fangen sie sich gegenseitig an erzählen, was sie mit ihren Ross gemacht haben. Und denken so, what the fuck?
Es ist auf YouTube, sondern es follow me around.
Ja,
hallo,
wir sind
meine
nicht,
lieben Freunde.
Wir sind nicht YouTube,
wir sind modern.
Wir sind ein Podcast. Wir sind etwas, ich jetzt würde sagen, etwas Visuelles, aber das sind wir eben gar nicht. Wir sind etwas, wo nur über die Stimme funktioniert. Und wegen dem lenkt das nicht, wenn wir gelabert machen, weil das ist einfach BS, um es auf Englisch zu sagen. Bullshit.
Wir könnten so einen Piepston einführen bei uns.
Nein, dann schon würden wir so uns wieder zensieren.
Das stimmt auch wieder.
Zensieren. Keine Zensur. Es wird freie Schnauze gesagt, was du denkst.
In Berlin hättest du wahrscheinlich mega viel Erfolg damit.
Berlin funktioniert damit gar nicht. Nein, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Jetzt tun wir alle Berliner da irgendwie etwas unrecht. ja.
Über was reden wir?
Heute reden wir über das Thema Tierquälerei.
Tierquälerei, das ist ja ein schönes Thema.
Das ist, nein,
das ist ein schönes Thema.
Danke schön, Henry. Wow. Minus 100 Sympathiepunkte bei jedem, der das gerade los. Und dann reden wir noch über Dinge, die uns zu diesem Thema irgendwie in den Sinn kommen. Und dann schauen wir, dass wir uns so ein bisschen durchmeandrieren.
Das klingt halt aber gut.
Nein, das wird am Schluss. Sollte von Podcast zu Podcast besser werden.
Haben wir irgendwie eine aktuelle Grundlage für Tierquälerei-Themen?
Ja. Also, nein, eigentlich nicht. Aber der aktuelle Grund ist, ich habe einfach aus reinem Interesse gerade letztens mal ins Tierschutzgesetz hineingeschaut. Und es gibt ja immer, der liegt den Tierschutz an und so, aber
was ist der Tierschutz?
Eben, das habe ich immer so random gefunden. So Leute reden über, ja, das musst du Tierschutz sagen, ich lüte den Tierschutz an, bla bla bla, aber keiner weiß, was er macht. Also weißt du, nein, du sagst, ich gehe zum Tierschutz damit, ja, hol doch Polizei. Also, ja, das ist das, was ich dann in den meisten Fällen mache. Aber Polizei ist eigentlich gar nicht die Behörde, die für das zuständig ist.
Wer ist denn zuständig?
Eben, ich möchte jetzt schnell das Tierschutzgesetz aufmachen und dann will ich dir das gerade sagen. Einen Moment.
Das ist jetzt das erste Mal, wo wir wirklich Informationen reinkriegen.
Ja,
weißt, jetzt. Wenn wir mal wirklich unseren Zuhörern können sagen, hey, im Fall, wenn du mal jemanden siehst, der sein Rössli quält oder sein Tierli, dann weißt du, wo du anleiten sollst.
Aber die viel interessante Frage kommt dann erst nachher, nämlich was ist überhaupt die Quälerei? Aber warte mal schnell, ich hol schon das Tierschutzgesetz. Hä? Also, jetzt einfach mal aus rein juristischer Sicht. Ist es so, es gibt Bundesgesetz und es gibt dann noch Verordnungen und so, die das Bundesrecht eben präzisieren. Und dann gibt es kantonales Gesetz. Oder? Und jetzt haben wir einfach aus Interesse reingeschaut gehabt. Und da gibt es das Tierschutzgesetz. Das ist abgekürzt, ist TSCHG. Kein Witz, T-S-C-H-G ist TSCHG. Und das ist eigentlich relativ umfassend. Ja.
Wie viele Artikel hat es?
Ich muss jetzt schon schauen, aber man muss schon rechts scrollen. Es hat 46 Artikel, was eigentlich noch
das recht. Das ist nicht schlecht.
Ja, ich
für so ein
nebensächliches Thema finde ich das auch nicht so schlecht.
Nicht nebensächlich, aber so aus juristischer Sicht ist es halt schon nicht so
genau.
Krasse Hammer.
Genau. Also, jetzt haben wir da verschiedene Sachen, wo ich eigentlich möchte ansprechen. Das erste, was ich einfach mal Fun Fact gell? Dieses Gesetz gilt für Wirbeltiere, Artikel 2 Absatz 1. Also alles andere. Also,
wenn ich einen Wurm quäle,
das dann kannst du machen, wie du willst. Genau, da. Also, doch.
Das ist eben bedenklich.
Ja, aber du könntest theoretisch ohne Problem. Und dann haben wir so Artikel 1. Das ist natürlich das Wichtigste, nämlich der Zweck von diesem Gesetz. Da musst du ja immer reinschauen. Und dann heisst es in Artikel 1, Zweck dieses Gesetzes ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen. Word. Punkt.
Das ist sehr umfassend.
Das heisst, dieses Ross hat eine Würde und logischerweise das Wohlergehen. Das Wohlergehen würden wir jetzt alle behaupten, aber es hat eben auch eine Würde. Und dann wird es eben noch weiterhin definiert, jetzt wird es ein bisschen juristisch, aber einfach damit ich es mal schon gesagt habe, Würde ist der Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss. Die Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres nicht durch überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann. Eine Belastung liegt vor, wenn dem Tier insbesondere Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden, es in Angst versetzt oder erniedrigt wird, wenn tiefgreifend in sein Erscheinungsbild oder seine Fähigkeiten eingegriffen oder es übermäßig instrumentalisiert wird.
Also hast du zwei Aspekte. Du hast einerseits Belastung, eben durch Schmerzen und so weiter. Und andererseits hast du die Abwägung zwischen den Belastungen und den Interessen, wo dagegen sprechen.
Genau. Also genau.
Dafür, dass du das machst.
Genau. Und eins möchte ich gerade mal vorwegnehmen. Ich habe gerade letztens eine Diskussion gehört zwischen ein paar Müttern auf Clubhouse, wo über Ross geredet haben. Und man muss sagen, auf Clubhouse ist jetzt so das Thema Reiten und Equestrian und bla 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 alles noch nicht so verbreitet. Logischerweise. Es ist ja sonst.
Clubhouse gar nicht.
Clubhouse ist nur noch etwas für Influencer.
Aha. Ja, bist du ein Influencer?
Nein, ich habe es mega interessant gefunden. Ich finde so Sachen trotzdem, also auch Clubhouse finde ich eigentlich auch interessant. Auf jeden Fall hat es so ein paar Mütter gegeben, die darüber diskutiert haben. Und eine hat gefunden, ja, wo sie selber jung war, hat sie auch geritten und so und mega erfolgreich und nur noch wollen, Sport etc. Und dann so mit 16, 17, 18 sind dann plötzlich so gekommen, oh, nein, Reiten ist allgemein die Qualerei. Und das will ich einfach mal vorwegnehmen. Nach Gesetz, wie wir es jetzt hier haben, ist Reiten per Definition oder Springreiten oder jegliche Form von Sport, wo du mit dem Tier machst, ohne dass du das Ross dazu zwingst. Und das, glaube ich, kannst du irgendwie nicht. Also du kannst das Ross schon zwingen zu etwas. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Sprung anreitest, dann ist halt entweder kommt er ab oder nicht, aber wirklich drucken kannst du nicht. Wegen dem ist einfach schon grundsätzlich, weil ich die Diskussion vorwegnehme, Reiten an sich keine Tierquälerei. So wie das Halten von einem Hund oder einer Katze zu Hause haben, ist einfach nicht die Tierquälerei. Weil du greifst nicht in die Würde vom Tier.
Aber du belastest es.
Ja, aber das haben wir gerade vorher
gesagt. Aber da geht es ja um die Interessen.
Genau, das sind die Interessen, die du dann abwägst. Und Du sagst ja, die überwiegenden Interessen.
Was und sind das für Interessen? Private, öffentliche, gesellschaftliche?
Ich glaube, da zählt so ziemlich alles dazu. Auf jeden Fall musst du ein Interesse haben, zum in die Würde von deinem Tier eingreifen. Also wenn du jetzt sagst, ich will mit meinem Ross 1,40 Meter gehen und dein Ross ist bereit dazu und so, dann ist das kein Problem und das ist dann keine Tierquälerei. Aber wenn du jetzt ein Ross hast, das sicher nur 1,20 Meter gegangen ist bis jetzt, wahrscheinlich nicht viel mehr Vermögen hat, und du versuchst schon irgendwie darüber zu hetzen, und das müsste schon von außen schon dann recht erkennbar sein, dass du dann hetzisch und dass du auch wirklich in die Würde und ins Wohlergehen von deinem Tier eingreifst, weil du ihn prügelst, dann ist das die Qualerei. Aber die Abgrenzung ist eben nicht ganz so einfach.
Ja, das tut mir schwierig.
Ich weiss, du kannst mir jetzt wahrscheinlich schon nicht wirklich folgen. Und die zuhören, wahrscheinlich noch viel weniger, weil ihr habt den Text nicht vor euch. Aber anschauliches Beispiel. Wir haben ja international gelten gewisse Regeln, wie du ein Ross zum Beispiel ich sage jetzt mal, Maßregeln darfst. Also wenn du international bist und du startest, hast du sowieso nur zwei Stops und dann wirst du rausgelitten, sind nicht wie national drei. Und beim ersten Stopp darfst du diese Ross, ich glaube, eins oder zweimal einmal fetzen mit der Peitsche.
Und also das heisst fetzen?
Nee, das ist die andere Frage.
Darfst du nicht einfach mit Peitsche umdrehen und richtig auf
den Nein, Platz das gehen. Nicht, aber du darfst es zumindest
motivieren. Muss mal nachschauen,
was inwiefern man das mit einer Peitsche kann. Aber man darf zumindest einmal einen Klapp geben, ich sage es jetzt mal salopp, einen Klapp, oder? Und beim zweiten Mal bist du rausgelitten und darfst
gar nicht mehr machen.
Gar nicht mehr machen.
Dann musst du aufhören, genau. Und rausreiten.
Genau.
Weil offenbar funktioniert es nicht.
Genau. Und gerade letztens habe ich ein Video gesehen von einem Deutschen oder einem Österreich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hast du Clip My Horse gesehen. Und der ist geritten im Bagger und das ist so, zwischen einem 1,30 und einem 1,45. Ich konnte das nicht so gut unterscheiden, was dort steht. Auf jeden Fall ist er geritten und er hat so etwas angehalten. Und er hat glaube ich, habe es lustigerweise eben gerade gezählt, 6 oder 7 Mal hinten auf einen Anschein gegeben.
Das ist ein bisschen zu viel.
Und dann haben sie ihn rausgelitten, also quasi abgelitten. Und er ist dann trotzdem einmal noch weitergeritten, der Wolter gemacht und hat die Kombination angeritten. Was ich auch gedacht habe, also,
gut, du darfst schon einen Gehorsamssprung noch machen.
Das stimmt, aber ein Gehorsamssprung ist meiner Meinung nach nicht eine Kombination.
Das stimmt.
Per Definition.
Das stimmt.
Weil du willst ja nur eigentlich mit einem guten letzten Sprung aus dem Parkour rausgegangen sein. Dann nimmst du lieber einen, wo du weißt, okay, so hat kein Problem damit. Nimmst den Sprung nochmal. Und dann reitet er in die Kombination rein. Der Bock zuckt in letzter Zeit weg. In den letzten Sekunden zuckt er weg. Geht über einen Einsprung.
Also der Reiter.
Ja, mit dem Rost haben, also wirklich komplett durch den Sprung durch. Und dann nachher noch komplett durch den Ochsen und dann ist dann wirklich fertig gewesen. Aber ich denke so, dort ist wirklich so alles schief gelaufen. So Maximum alles. Und ich weiß nicht, ich finde, er als Profi, und er ist zumindest ein Teilprofi, weil er auf einem internationalen geritten ist, hat das anders müssen lösen. Du musst halt irgendeinen aufgeben und sagen, okay, ja, du hast heute nicht so funktioniert, er ist eh schon rausgelitten worden, dann gehst du einfach raus und schaust, dass du es am nächsten Tag in einer tieferen Prüfung startest. Oder ich weiß auch nicht. Aber das habe ich so massiv darüber gefunden.
Ja, definitiv, ja.
Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn du zum Beispiel, was ist, wenn du mit einem Ross ein Sporenloch machst? Wir wissen beide, wenn du auf dem Turnier bist und das Sporenloch ist offen, ist wund und hat auch nur ein Tropfen Blut dran.
Sobald es rot ist,
verblutet. Genau, es muss nicht einmal blutig sein, aber es muss einfach wund sein. Dann, voilà, eliminiert vom Turnier. Gibt es keine Diskussion. Aber ist das, jetzt haben wir die rechtliche Seite angeschaut, aber ist das aus ethischer Sicht korrekt? Ist es korrekt, dass man sagt, okay, die Abgrenzung von Sporenloch ist entweder es blutet oder es blutet nicht, aber wenn es blutet, bist du draussen, und wenn es halt nicht blutet, dann bist du drin.
Ja gut, du versuchst natürlich irgendwie die Leute zu motivieren, dass es gar nicht passiert.
Mm. Aber du siehst ja, sagen wir jetzt ehrlich, obendrauf eigentlich nicht etwas so ausblutet oder nicht?
Überhaupt nicht.
Wegen dem ist es irgendwie so ein bisschen eine
Schwäbung. Also weißt du, ich merke es ja auch amigs, wenn ich wirklich mit viel Bein habe müssen reiten, weil er halt irgendwie schaut oder irgendwie, weil er einfach anfängt umzutun und du musst ihn irgendwie wieder kontrollieren oder du musst ihn ein bisschen führen schicken und mal ein bisschen Tempo kriegen. Mm. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich mal einen Moment lang ein bisschen viel mit dem Bein müssen arbeiten, dann schaue ich schon noch mal nach, ob er irgendwie ein bisschen offen ist oder ein bisschen Fell weg ist oder etwas, zum sicher gehen, dass er jetzt nicht ultimativ offen ist nachher.
Mm.
Aber ich sage mal, weißt du, je nach Jahreszeit hast du, wenn es Fellwechselzeit ist, dann sind die Rosse amigs empfindlich und manche sind nicht empfindlich, andere kommst du ein bisschen dran an und 10 Minuten später ist dort schon die Haut wund und alles. Dann, es ist eine schwierige Abgrenzung. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich es extra gemacht, weißt? Und das bedeutet dann nicht unbedingt, dass das Ross jetzt wirklich Schmerzen gehabt hat.
Aber ich finde zumindest, wenn du siehst, dein Ross ist wund, dann lass ihn sein.
Ja, definitiv, ja.
Also weißt du, sobald du es siehst, auch wenn du es daheim sehen würdest, dann lass ihn 2-3 Tage in Ruhe, weil, also wenn du es schon nicht absichtlich gemacht hast, dann nimmst du einmal im Nachhinein so die...
Dann gibt es einen Sparschutzgut.
So, ja, oder nimmst die nötigen Mittel, um einfach zu sagen, hey, jetzt machen wir 2 Tage ein bisschen Galma und schauen, dass es wieder verheilt und dann können wir wieder weiter schauen. Aber so, auch wenn du auf dem Turnier bist, musst du irgendwann sagen, ja, ist jetzt schlecht, hat schlecht gelaufen.
Ja.
Ist mit Schlafzügelreiten für dich die Qualerei? Ich kenne ein paar Leute, die finden, es ist die Qualerei.
Nicht zwingend.
Okay.
Es gibt, was ich cool gefunden habe, es gibt, musst du mal ein bisschen Literatur anschauen von so alten Reitmeistern und dem ganzen Gedöns. Und was du aus dem ein bisschen rauslesen ist, ist die ganzen Hilfszügel. Ob das ein Schlafzügel, ein Rehungszügel, ein Gummi oder sonst irgendein Stoßzügel, was auch immer.
Mhm.
Es kommt immer darauf an, wie du das Zeug verwendest. Und das Problem mit dem Zeug ist, 95% der Reiter heutzutage sind einfach nicht fähig, die Hilfszügel korrekt zu verwenden, dass du einen positiven Output daraus rausnimmst.
Du hättest wieder müssen eigentlich 98% sagen, dann wären wir wieder stringent, ja, mit meiner 98%-Regel.
Ich kann eine 95%-Regel. Die ist ein bisschen, die überzeugt mich, weißt du. Auf jeden Fall, weißt du, wenn du nicht fähig bist, mit dem Zeug zu reiten, und du einfach dein Rass damit runterregelst, in einer Position, wo du das Gefühl hast, oh, das sieht gut aus. Weißt du, so die Grinte unten und der Hals aufgewölbt und alles, und das sieht jetzt aus, als hast du jetzt richtig Spannung auf dem Rass. Das ist einfach nicht das Ziel davon. Weil am Schluss musst du das Rass losgelassen bekommen und das muss freudig führen laufen und Last aufnehmen und alles Mögliche. Aber mit dem Schleifzügel erreichst du das nicht immer. Und ich habe viel Rass gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ein Schleifzügel hilft. Und ich habe viel Rass gehabt, wo ich nach 5 Minuten wieder den Schleifzügel rausgenommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, du los, bei diesem Rass ist das absolut kontraproduktiv. Das bringt absolut nichts. Der ladet sich auf, der wird gestresst, der läuft nur noch eng. Da bist du weit entfernt von losgelassen werden.
Ich reite ein paar eben noch mit Schleifzügel. Und es war eben lustig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das noch nie erzählt. Als ich im Stall war, bin.
Secrets.
Ja, genau. Als ich im Stall war, bin, vor also, etwa 2 Monaten, bin ich immer zu oben im Stall gewesen, und dann bin ich hinter der S-Bahn geritten. Und dort war im Stall jemand, ich möchte jetzt nicht sagen, wer.
Der Name, der nicht genannt werden darf.
Genau,
ich will nicht sagen, wer. Ich kann eine Piepszone
reinmachen. Auf jeden Fall ist, sagen wir. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht sagen, ob es Geschlecht.
Eine Person.
Eine Person ist in der Halle geritten mit einem Pferd, der dressurmässig unterbegabt ist. Oder zumindest so von seinem normalen Erscheinungsbild unterbegabt ist. Also normalerweise wird das auch einfach so als freizeitmäßig geritten. Und dann voilà, kommt der besagte. Die besagte Person, oder? Als Reiter, der ab und zu drauf sitzt. Und betreffende Person hat dann das Ross auch dressurmässig geritten, aber halt in, sagen wir, aus seiner eher unbegabten Dressurform in eine begabtere Dressurform reingeritten. Und mit reingeritten meine ich nicht freiwillig, sondern für mich hat das sehr unfreiwillig ausgesehen. Und es war das allererste Mal in meinem Leben, gewesen, dass ich einer Person gesagt habe, ich finde es nicht in Ordnung. Und dann, nein, ich habe nicht gesagt, ich finde es nicht in Ordnung. Ich habe gesagt, ich finde es eine absolute Sauerei, wenn er das Ross reitet. Und ich bitte betreffende Person, das Ross mit weniger Druck zu reiten. Es war aber nicht nur Schleifzügel, sondern es ist Schleifzügel, massiv lange Beine, massiv lange Sporen und massiv lange Peitschen gewesen. Unscharfes Gebiss. Also ist die quasi drauf gesessen, die Person, und hat das Ross mit den Beinen vorgetrieben, mit der Hand wieder zurückgeritten im gleichen Moment, so quasi die Handbremse angezogen, den Schleifzügel das Ross abgezogen und dann mit der Dressurpeitsche noch draufgehauen, weil das Ross ist nicht vorwärts gelaufen. Und dort habe ich dann wirklich, das ist das erste Mal gesehen, dass ich irgendjemanden eingegriffen habe, gefunden, jetzt muss ich einfach mal etwas sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe es mir überlegt, ob ich das machen soll, und ich habe gezögert, und dann habe ich es gemacht, weil ich gefunden habe, es ist nicht nur mein Recht, dort etwas zu sagen, sondern eine absolute Pflicht von einem Ritter zu sagen, hey, du übertreibst es. Und dann ist aber, habe ich kurz 5 bis 10 Minuten mit ihm geredet, wieso ich finde, dass das nicht in Ordnung ist. Und das Einzige, was er gesagt hat, ist, wissen das, dass das vielleicht ein bisschen so aussieht, aber ließe sich von jemandem, der mit einem Schlaufzügel reitet, nichts sagen. Weil das sind ja auch die Quälerei. Und dann habe ich gefunden, wow, Boy, du bist gerade auf glattem Eis. Weißt du, so, das habe ich dann akzeptiert, so, weil du kannst gewisse Leute einfach nicht verbessern und das ist ja gar nicht mein Anspruch, die zu verbessern, aber es war mein Anspruch gewesen, in dem Moment einfach, das, was er mit dem Ross angestellt hat, zu unterbinden. Und das habe ich geschafft. Weil er hat nachher sein Ross definitiv anders geritten. Ich habe es aber frech gefunden. Ich habe es frech gefunden, einfach so die pauschalisierte Aussage. Du redest um einen Schlafzügel, wegen dem bist du automatisch auch, also bist du ein Tierqualer. Und sag mir bitte nichts.
Ja, die Aussage finde ich falsch. Ich habe zum Beispiel heute bin ich geritten auf dem Platz und dann ist jemand externes gekommen, um mal auf dem Platz zu reiten und ein paar Sprünge zu machen.
Mhm.
Und die betreffende Person.
Heute wird richtig gossip, ne?
Ja, klar. Die betreffende Person, das hat irgendwie, weiß nicht, ein 5-jähriges Rössli, also so vom Ausbildungsstand, wie es ausgesehen hat, etwa so 5-6-jähriges Rössli, noch nicht viel gemacht. Hat geritten gehabt und einen Schleifzügel drinnen gehabt, dann eingesprungen gehabt mit dem Schleifzügel, weißt du, und dann den Martingall durchgezogen, damit er nicht mit den Füßen einhängen kann. Und mit dem Schleifzügel eingesprungen und alles und dann nachher fürs Bargühlen, zum noch einmal alles aneinander hängen, haben sie dann Schleifzügel rausgenommen. Und dort muss ich dann wiederum auch sagen, ich habe jetzt nicht gesagt, weil es ist jetzt nicht wirklich schlimm gewesen, aber einem 5-6-jährigen Ross machst du im Normalfall mit dem keinen Gefallen.
Nein, ja, definitiv.
Du machst es nicht besser, weißt, du hilfst ihm ausbildungsmässig nicht weiter. Und ich glaube, das ist eine sehr weit verbreitete Methode.
Schleifzügel machen, meinst
du? Ja,
okay.
Um die Ross einfach in eine quasi etwas beizubringen, weißt, in Haltung zu laufen. Und ich glaube, die Leute überlegen einfach nicht genug, was der Sinn von diesen Hilfszügeln ist, warum man so etwas brauchen könnte und wie man es braucht, sondern einfach gesehen, ja, also den Mechanismus verstande ich, kann jetzt Ross in die Position reinbringen, fertig.
Mhm.
Ja, jetzt habe ich Anlehnung, jetzt liegt er mir nicht auf die Schnur drauf, sondern ist an der Hand dran, weil ja, hast eine Hebelwirkung, oder? Wenn du mal 2 Kilometer Hand ziehst, hast du automatisch 4 an der Schnur vorne.
Am Schnörli.
Und viel weiter wird nicht überlegt.
Mhm.
Und das finde ich schade. Ich finde, du solltest immer überlegen, ja, wie kann der Weg aussehen, wie du das Ross wirklich an den Punkt anbringst, wo du es haben möchtest. Und klar, es kann amigs ein langer Weg sein und bei manchen Ross musst du halt einfach sagen, vielleicht kriegst du den sich nicht dort an, wo du ihn unbedingt gerne hättest. Und einfach sagen musst, das Temperament ist das Falsche für den oder sonst irgendetwas. Oder er ist halt einfach nicht genug sportlich. Ist gar nicht fähig, um das zu erreichen.
Mhm.
Ich meine, nicht jedes Double-Ross kann am Schluss einen Weltcup starten, wenn er den richtigen Reiter drauf hat.
Und genau, aus dem Grund finde ich eben auch, es gibt gewisse Reiter, die sind nicht dazu gemacht, den Ross weiterzubringen. Und das ist auch völlig in Ordnung und sie dürfen das ruhig akzeptieren. Und aus dem heraus dann eben auch ein Ross, das nicht wirklich gut läuft, verkaufen.
Ja, vor
es
allem
hat keinen Grund
akzeptieren, dass manche Ross einfach nicht wirklich viel weiterkommen.
Ja.
Sportlich gesehen.
Ja, genau.
Dass du die losgelassen bekommst und alles. Und dann musst du sowieso immer arbeiten. Das ist sowieso das Hauptziel.
Das ist ja das, was du eigentlich jeden Tag machst.
Aber wenn du einfach siehst, okay, das Ross hat jetzt Vermögen bis 1,10 Meter und danach wird es langsam kritisch, weißt, muss er sich übermäßig anstrengen, hängt er sich auf und macht nur noch den Lift, mhm, weil er einfach die Höhe nicht mehr spielerisch ankriegt. Dann musst du halt irgendwann sagen, okay, offenbar gibt es eine Grenze. Ob jetzt das körperlich oder psychische Natur ist bei dem Ross, ist mehr oder weniger irrelevant, weil du dann einfach akzeptieren musst, gut, offenbar wird jetzt nicht Top-Crack, was man sich erhofft hat.
Mhm. Korrekt, völlig korrekt.
Und dann musst du halt überlegen, entweder lässt du ihn auf dem Niveau, was du ihn jetzt ausgebildet hast, oder du ihn verkaufen und suchst das Ross mit mehr Potenzial.
Im besten Fall eigentlich verkaufen, finde ich, weil du tust einen Ross meistens nicht gut, wenn du sie bei dir behaltest, weil du...
Gut, das heisst ja nicht, dass es ein schlechter Ritt ist.
Nein, auch wenn du schlecht reiten würdest. Ich finde, das ist so eine Anstandssache am Ross gegenüber, dann halt mal den Kampf aufzugeben. Zu sagen, okay, es ist jetzt vielleicht einfach nicht mehr als Team kommen nicht so weit, wie du vielleicht mit einem anderen willst kommen. Und dann musst du halt sagen, okay, ich verkaufe dich und dann ist es besser, als wenn du behaltest und ständig enttäuscht bist davon und noch angeschissen in den Stall kommst.
Ja, vor allem, wenn du die Nerven oben drauf verlierst, weil du es einfach selber nicht ankriegst.
Ja.
Weil dort fängt es dann meistens an, dass du dich auch so anfängst zu quälen.
Was ich auch so lustig finde, du sagst, die Nerven nicht behaltest. Weißt du, wir als Ritter müssen verhältnismäßig, finde ich, immer relativ wenig Nerven haben. Im Vergleich zu was unsere Ross-Amix an Nerven brauchen für uns. Wir vergessen. Die Ross, die haben eine Geduld. Und jetzt vielleicht nicht alle, aber die meisten Ross haben eine Geduld. Das ist unglaublich, wirklich.
Es ist vor allem unglaublich, dass die Ross einfach das machen, was du unbedingt willst. Weißt du, kannst sie aus der Box. Also die meisten Ross kannst du aus der Box rausnehmen, du hast satteln, du hast drauf hocken, du hast sie lösen. Du hast anfangen zu arbeiten mit ihnen, du hast springen und so weiter. Und dahinter fragst du nicht, ja, jetzt hat er eine Stunde lang hat er genau das gemacht, was du hast wollen.
Mhm.
Hat er ganz genau können einfach sagen, du los, leg mir am Arsch, ich fange an zu bocken, weil es mir Spass macht.
Mhm.
Bis du unten bist, weil du bist ein Arschloch.
Mhm.
Das überlegen sich die wenigsten raus, weißt du? Aber wenn du mal so einen hast, dann flippst du aus.
Ja. Ja. So ist es.
Wegen dem behalte deine Nerven. Behalte Ruhe, weil sobald du angefangen hast, dich aufzuregen und abpisst zu sein, fängst du an, die Ross einfach nicht mehr gut zu reiten. Dann wirst du grob und dann fängt sie an, in die Hose zu gehen. Dann werden die Ross selber angespannt, du wirst noch gröber. Und entweder sie geben nach und ziehen sich zurück und versuchen das zu machen, was du willst. Oder sie geben einfach noch mehr dagegen.
Findest du Barrieren die Quälerei?
Das ist eine Grundsatzfrage, gell?
Jetzt haben wir relativ lange so über die Quälerei und so geredet, aber das ist jetzt etwas, wo wir wirklich... Man muss kein Blatt vor das Maul nehmen, ich glaube... Es ist immer noch im höheren nationalen und im internationalen Sport so, dass das Barren oder das Barrieren, oder wie du es halt auch immer nennst, von Ross weitgehend praktiziert wird.
Also weißt, die eine Frage, die sich stellt, ist die Ausbildungsseite und die andere Frage ist eben das mit dem Tierquälen, mit dem Schmerzen zufügen. Ich sage mal, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, wenn du dein Ross gut ausgebildet hast und er so nicht gerade an seiner Leistungsgrenze läuft, wo er einfach nicht mehr kann,
mhm,
dann gumpen die Ross gut, technisch gut, und dann musst du dir eigentlich auch keine Sorgen machen, dass die Sprungtechnik nicht verhebt am Parkour. Das heisst, wenn du dann am Parkour auch korrekt reitest und selber keinen Fehler gemacht hast, kommt das Ross ohne Probleme über den Parkour.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Wenn du es korrekt gemacht hast, dann ist es gut. Das Ding ist, du reitest am Parkour halt nicht immer perfekt. Amix bist du mal ein paar Zentimeter zu weit, ein paar Zentimeter zu dicht, ja, hast mal nicht das richtige Tempo. Okay.
Ich sehe, was du rausbist, ich lasse jetzt mal zu.
Und dort bist froh, wenn dein Ross halt mal 15 cm oder 20 cm halt höher kommt, als notwendig war. Weil wenn er dann halt mal ein bisschen dicht war, dann bist du immer noch safe.
Okay.
Dann ist die Stange nicht runtergekommen.
Okay.
Aber ich sage, wenn du ein losgelassenes Ross hast, das einigermaßen aufpasst, wo gut geritten ist.
Scheiß auf das. Jetzt fragst du gesehen, findest du es in Ordnung?
Brauchst du es nicht. Die andere Frage ist.
Du stellst schon nur Gegenfragen, Henry.
Es hilft definitiv. Weißt du? Ich bin auch happy, wenn mein Bock bei jedem Sprung 20 cm zu hoch kommt, weil dann weiss ich, okay, sicher gibt sich Mühe und ich muss mir keine Sorgen um Fehler machen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Die Frage ist immer, was man als Barriere sieht. Also die Leute, die an einem Ross so eine Stängel anstellen, wo sie dann, oder das ist eigentlich eine gute Frage, was ist Barriere? Ist es ein Stängel anstellen, wo die Ross nicht sehen, weil sie so dünn ist? Ist es mit einer Latte neben dran stehen und die absichtlich dann dran zu hauen, wenn das Ross über den Sprung geht?
Ich glaube, das ist grundsätzlich klassische Barriere.
Ist es, weil ich kenne Leute, die, also ich will das offen kommunizieren, ich bin nicht mit denen befreundet, aber ich weiß, dass die mit Metallstangen arbeiten.
Ja, es gibt auch Leute, die Trödel spannen an den Sprung.
Und das finde ich absolut nicht in Ordnung.
Nein, das ist einfach auch unfair.
Absolut nicht. Was ich in Ordnung finde, ist, wenn du bei einem Ross, was wirklich braucht, an einem Sprung ein Stängel, wo dünn ist, anstellst, so wo sie nicht...
Holzstängel.
Ja genau, so ein dünnes Holzstängel als oberste Stange. Nicht irgendwie vorgesetzt oder so. Oder einfach so ein normaler Steil und dann laufen die Ross an, sie sehen es nicht, machen den Fehler und wundern sich, oh, wie ist jetzt das passiert? Aber nicht irgendwie unfair hinter dem Sprung etwas vorziehen, um genau in dem Moment dann antippen. Das finde ich absolut nicht in Ordnung.
Ja, vor allem wenn du neben dran stehst und einfach eine Latte raufhaust, dann kriegen die sicher einen Stress. Dann haben sie keinen Spass mehr dran, dann sind sie noch im Stress. Du
also
kannst,
können wir,
kannst du schlechter reiten.
Kann man rein eindeutig sagen, wer so etwas macht?
Macht dem Ross meistens nicht unbedingt Freude.
Und ist automatisch in die Qual?
Ja, du musst halt auch sehen, wie er es macht. Wenn er jetzt rein theoretisch
sehe... Wird von dem Ross beeinträchtigt. Oder das Wohlergehen, also im körperlich
Schmerzen zu setzen. Weißt du, wenn du die Stange aufdruckst, nicht aufhaust, sondern aufdruckst, dass es mit dem Huf runterhält, dass er merkt, okay, ich bin mit dem Huf drankommen. Das reicht ja für die meisten Ross schon. Dort musst
du... Du redest von einem Antippen.
Ja.
Yeah. Ich finde das nicht in Ordnung.
Ja nein, jetzt mal abstrakt betrachtet. Wenn du die Stangen nachher so ankriegst, dass sie einfach den Huf berühren, dass Ross merkt, okay, ich habe jetzt den Huf am Sprung angehangen, gut, offenbar bin ich nicht da, als jetzt tief kommt.
Mhm.
Dort hätte ich ja keine Schmerzen, weißt
du? Das stimmt.
Von dem her,
wenn du das
ist keine Tierquälerei. Wenn du die Stangen aber aufhaust, wenn er über dem Sprung ist und einfach an den Scheichen dranhaust oder
irgendwie
am Bauch oder sonst irgendwie noch dran knallst, dass sie dran geknallt ist, dass er einfach merkt, oh, das hat jetzt weh gemacht, das nächste Mal kommt ich höher. Mhm. Das ist schon in der Tierquälerei, ja. Sobald Schmerzen verursacht.
Das ist Tierquälerei, Punkt. Und alles, was du mit Metallstangen oder so machst, ist es auch.
Ja, definitiv.
Okay. Heikles Thema. Ich glaube, wir werden für das recht ins Fegefeuer kommen.
Ja, also... Du kannst es auch von der anderen Seite betrachten. Du gehst mit Ross auf den Platz und tust im Galopp Sprünge anreiten. Holzhindernis. Wo, wenn du beschissen dran ankommst, die Ross auch mit den Scheichen an die Stangen dran klatschen. Weil sie es einfach nicht retten können. Und das produziert auch Schmerzen.
Deutlich mehr, ja.
Mindestens so viel, wie wenn es pariert hat.
Also immer aufpassen, was Parieren ist. Ich glaube,
also das, so, was wir als Parieren jetzt,
ist, glaube ich, nicht das Parieren, das weitgehend verbreitet ist.
Ich meine jetzt so einfach die Stangen an Scheichen dran haben.
Das ist nicht in Ordnung.
Aber es ist etwa der gleiche Schmerz, wie wenn du dann einfach beschissen angerührt bist und an der genau gleichen Stelle die oberste Stange verwünschst.
Ja, das stimmt.
Weißt? Von dem her müsstest du auch sagen, okay, springe ich dann an sich.
Wenn du schlecht anreitest.
Wenn du schlecht anreitest, bist du ein Tierquäler.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Jetzt fällt es auf
die Kritik. Das ist einfach so die Willenskomponente. Im Bargo, wenn du schlecht angekommen bist, hast du ja gar nicht wollen. Weißt? Mhm. Du willst ja nicht, dass dein Ross Schmerzen hat. Und du willst ja nicht, dass der Fehler macht.
Mhm.
Beim Barrieren machst du das extra. Mhm. Du willst, dass der sich Schmerzen hat. Und dass er nachher höher kommt. Mhm. Und das ist das ethisch Verwerfliche, finde ich. Weil wenn du noch weiter gehst, müsstest du sagen, ethisch gesehen ist auch Reiten an sich die Quälerei und ist komplett nicht in Ordnung. Ross sollte auf der Weide rumgaloppieren und Gras fressen und in der Herde rumsäckeln. Und nicht einen Menschen oben drauf haben, der ihnen sagt, was sie machen sollen.
Das finde ich nicht. Das ist so 45-jähriges Hausfrauengeblabere, was du da gerade
ja, das ist das Maximum, wenn du so richtig ethisch würdest.
Und die Freundlichkeit, die du kannst machen, dass du das Ross auf der Weide lässt und dem Heu an Diskussion stellst, okay, ja, vielleicht.
Weißt du, das wäre das Maximum. Und irgendwo dazwischen befinden wir uns. Zwischen Barrieren und die Ross gar nicht anlängen.
Ja, zwischen zwei Extremen. Ja, ich glaube, das Ding ist immer nicht in Extrem denken, gell? Es bringt niemandem etwas, wenn ein Ross auf dem Gonko die ganze Zeit Fehler macht. Es bringt nichts, wenn es wegen dem, weil es halt einfach Sprünge nicht ganz so vorsichtig anreitet, Schmerzen hat. Und was man aber auch irgendwann muss einsehen, ist, dass ein Ross vielleicht für eine gewisse Höhe nicht gemacht ist. Also sagen wir mal, es ist jetzt so ein Flüchtigkeitsfehler und er könnte es normalerweise. Ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation, als wenn das Ross ist, wo jetzt einfach schlicht und ergreifend für eine Meter 40 nicht gemacht ist. Das kannst du ja nicht, oder nein, vielleicht könntest du es, ich weiß es nicht, aber du solltest es vor allem nicht rausprovozieren und rauskützeln mit irgendwelchen technischen Mitteln. Das ist einfach nicht in Ordnung. Es ist ja vor ein paar Jahren sind noch die scharfen Gamaschli erlaubt gewesen. Weißt du, was ich rede? Mhm. Das sind die Gamaschen, oder vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, vor allem so Veredas Gamaschen sind das gewesen, mit zwei, also Schalengamaschen mit zwei
so Klettbänder,
genau.
Und die hast du
und die sind sehr dünn gewesen, die Klettbänder, so 1,5-2 cm, und du hast sie aber recht stark können anziehen. Und die sind international nicht verboten, aber national eben schon.
Yep.
Also der Verband hat da einen Weg gewählt, den ich selber für nicht in Ordnung gefunden habe. Aber das ist Sache vom Verband. Und ich glaube, der Verband hat das auch gemacht, weil ich glaube, die Begründung dafür war, der Reitsport ist national und international unter sehr streng beobachteten Augen und man möchte gerade von Anfang an irgendwie jenste Zweifel an dem wegnehmen. Man hat das einfach pauschal verboten. Man hat nicht irgendwie gesagt, wie es in Deutschland zum Beispiel ist, dass du bis gewisse Höhen so etwas nicht darfst benutzen oder dass du wie in Deutschland auch bis gewisse Höhen darfst ein gewisses Gebiss benutzen oder sonst halt nicht. Sondern man hat einfach pauschal gesagt, nö, ist ja verboten.
Findest du die deutsche Lösung besser?
Was heisst besser?
Also ich meine, weißt du, was ist der Sinn davon, dass du sagst, bei den kleinen Prüfungen sollst du es nicht machen und bei den höheren Prüfungen ist es okay?
Ja, weil du bei kleinen Prüfungen hast du Leute, die Sachen einfach abschauen, ohne dass sie irgendetwas davon verstehen, von der Wirkungsweise, und es dann aufs Ross drauf machen. Oder eben genau ritterliches Unvermögen auskorrigieren mit technischen Mitteln. Und das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, einfach per Definition. Du kannst es nicht gut reden, dass jemand schlecht reitet und das hat kompensiert mit technischem Ross irgendwie etwas abändern. Also, sei es Gamaschen, sei es mit Barrieren oder sei es mit irgendwelchen Substanzen. Das geht einfach nicht. Und man hat zumindest so als äußerlicher Betrachter vielleicht das Gefühl, wenn es ein Profi macht, ist es etwas anderes. Aber es birgt, nein, das stimmt, es birgt wieder eine gewisse Ungleichbehandlung. Du hast natürlich als Profi, wenn du das machst, ist es immer noch ein technisches Mittel, um ein Ross besser springen zu lassen. Und gerade einer, der ein bisschen schlechter springt, kannst du mit dem natürlich technisch auf einen anderen Stand bringen. Und das ist kritisch.
Aber also zumindest. Sagst einfach, der Profi kann eher damit umgehen.
Ja, ja. Ich finde eben schon, aber was sie zumindest hätte machen können, ist irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, sie haben sich vom einen Jahr aufs andere haben sie einfach beschlossen, so, Punkt, so ist es und findet euch damit ab. Ja, ich meine, der Springsport hat sich damit abgefunden. Das Problem ist einfach, man hat dann wieder andere Varianten gefunden. Zum Ross wieder höher springen lassen. Also, was du quasi aus der Öffentlichkeit verbannst automatisch in Kriminalität rein, wo du daheim machst. Also, das ist genau das Gleiche. Wäre Gras legal, könntest du es so in einem Laden kaufen und es wäre staatlich überwacht und es wäre irgendwann durch, okay, auch wenn es jetzt vielleicht für gewisse nicht in Ordnung ist, aber wenn du natürlich sagst, Gras ist verboten, holt sich das jeder nachher, oder nicht jeden, aber es gibt Leute, die müssen sich das nachher in einer shady Ecke holen, weil sie es halt nicht mehr in einem Laden können holen, wo es überwacht ist. Und dann am Schluss, und das Gleiche ist wie auf dem Turnier, wenn du halt auf dem Turnier verbietest, dass die Leute mit gewissen technischen Mitteln reiten, dann sorgst du einfach dafür, dass sie es daheim so anbekommen. Und das finde ich noch viel der falsche Ansatz. Also wenn du irgendwie so kannst entscheiden.
Ich finde jetzt den Vergleich zu Gras finde jetzt kritisch. Ja,
nimm was auch immer du willst. Alles, was du aus der Öffentlichkeit raus verbannst ins Dunkle rein. Klar, und dann verbannst du es halt einfach hinter irgendwelche privaten Stellen, wo du keinen mehr hast, wo kann reinschauen kann.
Ja, das hat ja ohne die Restriktionen mal sie das ja daheim.
Und das ist dann eben genau das Ding, oder? Dann reden wir wieder über den Tierschutz. Der Tierschutz kann, also wenn es überhaupt den Tierschutz gibt, gibt es nämlich überhaupt nicht. Es gibt dann das Bundesgesetz gesagt, es sind die kantonalen Behörden, die zuständig sind. Also irgendeine kantonale Behörde ist es, in Basel-Stadt ist zum Beispiel das Gesundheitsdepartement. Die müssen zuerst mal Wind davon bekommen, dass du auf deiner Anlage irgendetwas machst. Da kann nicht einfach ein Trudi irgendetwas zu dir auf der Anlage laufen und dazu schauen und sagen, hey, das geht dann aber nicht, jetzt Leute im Tierschutz haben, weil die auf deiner Anlage gar nicht drauf darf. Punkt. Also, wenn du es machen willst, dann schaffst du es irgendwie, so dass es halt niemand sieht.
Ja, klar.
Und das ist etwas, das vergisst man halt einfach, weil es ist aus den Medien, aus dem Sinn. Keiner weiß es, keiner redet mehr drüber und das Problem ist gegessen. Von dem her ist vielleicht die einfache Variante, aber nicht wirklich fertiggerecht. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass man das einfach so schnell abgehandelt hat.
Ja, ich habe das mit der Gamma-Schani eigentlich noch eine gute Sache gefunden, weil du halt einfach sagst, du los, wenn du es im Turnier brauchen kannst, dann brauchst du es ja zu Hause auch nicht. Weil die Gamma-Schani bringen dich zu Hause auch nicht weiter, wenn du nachher aufs Turnier fährst, das du nicht brauchen kannst.
Das stimmt, aber daheim hätte dann niemand mehr Gamaschen gebraucht, sondern halt.
Ja, aber daheim, ja, aber das hättest du ja sonst. Wenn du Leute hast, wo das.
Ich finde jetzt irgendwie die zweiminütige Belastung. Also, man muss auch sagen, mit der Gamasche, die Wirkungsweise ist nicht, dass es einem Ross Schmerzen verursacht, sondern dass du auf einen Nerv drückst und das löst eine Reaktion aus beim Ross, dass es einfach. Oder vielleicht habe ich das auch falsch nachgeschaut. Denn es macht eben. Reaktion auf den Nerv und wegen dem ziehen sie dann automatisch die Füße mehr an. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr macht. Das ist
die Reaktion vom Nerv.
Aber auch wenn es weh...
Schmerzimpuls.
Okay, aber auch wenn es weh machen würde, finde ich die 10 Minuten, wo die Gamaschen drauf sind, auf einem Turnier immer noch besser, als nachher daheim so lange eine Abreibung bekommen, dass es funktioniert.
Ja, natürlich ist es besser. Aber es ist immer noch falsch.
Es ist das kleinere Übel, ja?
Weißt du, und ich glaube, wenn du dahinter gehst und sagst, okay, die Gamaschen sind verboten, ich glaube, weißt du, gehst jetzt davon aus, dass alle solche Gamaschen gebraucht haben und jetzt, weil sie sie nicht mehr brauchen können, alle die Hause gehen ihre Ross reparieren.
Nein, nicht alle.
Das ist ein kleiner Teil,
das stimmt.
Wo die Ross präpariert und also auf diese Art weiterhilft.
Irgendeinen ganz kleinen Namen darf sein Ross gar nicht präparieren daheim. Das heisst, die hören sicher auf damit. Die können das gar
aber
nicht.
Aber dann hast doch du schon mal für 98% von der Ritter hast doch du schon mal dafür gesorgt, dass der Schmerzimpuls oder der Nervimpuls, ich weiß nicht, wie das
ich
bezeichne.
Ich liebe einfach, dass du meine 98%-Regel gerade verwendet hast.
Aber jetzt sind die 98% dann eben gut, weißt du? Das klingt valid. Das ist okay.
Wegen dem gibt es ja die 98%-Regel, weil sie so valid tönt.
Nein,
keiner wird es
anzweifeln. Am Turnier hast du 98% weniger Leute, die die Gamaschen brauchen und damit 98% weniger Ross, die den Schmerzimpuls am Turnier haben.
Korrekt.
Und ich glaube, der Anteil der Ross, die zu Hause jetzt mehr präpariert werden, weil sie die Gamaschen nicht mehr brauchen können,
das weiß ich nicht.
wahrscheinlich verschwindend klein.
Wahrscheinlich, aber du weißt es nicht, weil es keiner nachschauen kann. Und mein Ansatz wäre eben gewesen, ist, dass man bei den Amateuren so etwas grundsätzlich verbietet und bei den Profis genau nachschauen, wie fest sie angezogen werden, wie lange die Gamaschen angezogen sind. Das ist dann nämlich die Aufgabe von einem Abi-Platzrichter. Und dass man das auf dem Turnier genau kontrolliert und vor allem mehr in die Bildung von jungen Reitern investiert.
Das ist so, ja.
Du investierst vom Verband null und gar nichts in die Entwicklung von jungen Reitern, wenn sie nicht sportlich so gut sind, dass sie in irgendeinem regional- oder nationalen Kader sind. Null.
Das ist so.
Und du überlässt es allen eigentlich wenige Reitlehrer und die sind die, die an der Basis sind und genau eben den Leuten beibringen, was in Ordnung ist und was nicht. Und das war mein Ansatz gewesen.
Ja, nicht einfach pauschal. Ich habe nicht vergessen, ein Trainer wirst du grundsätzlich nur, wenn du selber erfolgreich bist oder lang
mit denen zusammen geschafft hast. Nicht unbedingt. Vielleicht
ja, aber es ist meistens so. Also die wenigsten gehen zu einem Reitlehrer, der selber nicht reitet. Oder geritten ist.
Coaches don't play.
Das hast du im Reiten einfach nicht.
Ja, das ja,
weiß ich nicht. Die besten Trainer, die du halt auftreiben kannst, das sind meistens einfach alte Hasen in dem Geschäft.
Oder die einfach regional rum sind und man geht halt zu dem.
Genau.
Ja, aber das ist nicht das Qualitätsmerkmal. Und genau, ja,
natürlich nicht.
So Leute sollte man dann, oder nicht so Leute, aber ich finde, man sollte mehr in Trainings von Trainern und mehr ins Training von jungen Leuten investieren, damit man den Reitsport ethisch korrekter macht.
Eben, du musst bei den Trainern ansetzen.
Und nicht nur eben dort, was halt sportlich entscheidend ist, sondern eben auch bei allen anderen. Jemand, der ein R1 reitet, oder ein R100 ist ja das heute, hat 0, gar keine Ausbildung vom Verband bekommen. Nicht eine Stunde.
Haben wir beim Prüfen oder der Lizenz gelernt, wie man das Ross korrekt reitet, also arbeitet? So losgelassen hätten so. So
deutsche Ausbildungsskala. Nein, klar, das kommt dann alles mit der Zeit. Aber irgendwie...
Ja, aber wo kommt es? Das ist
eben nicht. Von deinem Trainer.
Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt selten einen Trainer kennengelernt, wo jetzt mit einer Ausbildungsskala, wie es die Deutschen viel haben, wo er so schafft.
Wir haben keine Ausbildungsskala, das stimmt schon. Du fährst einfach an, du machst das Prüfen, dann machst du eine Lizenz. Und wenn es dich gut bereicht, bist du im Sport unterwegs, machst du irgendwann eine nationale Lizenz und dann bist du oben raus. Aber bis du da oben raus hast du nicht einmal mehr irgendjemanden theoretisch besucht, der dir auf die Finger schaut. Nicht einmal irgendwie ein Stil springen oder sonst. Außer du machst halt natürlich eine Ausbildung als Funktionär oder als Reitlehrer, als Vereinstrainer oder sonst irgendetwas.
Ja, aber dann sonst, Ausbildung,
ja. Ja, aber sonst nicht. Und ich verstehe das auch. Das ist aus finanzieller Sicht noch irgendwann auch interessant. Aber gleich, es ist mein Ansatz, dass man deutlich mehr auf eben so Leute schaut.
Ich denke, das ist eine Kombination aus den verschiedenen Massnahmen, die du müsstest ergreifen. Mm. Aber schlussendlich, es läuft alles ein bisschen schleppend. Mm. Ich meine, bis vor ein paar Jahren hat man noch mit einer Karte gemeldet, wo du ein paar Stufen gegeben hast. Also, ich kenne ein paar Leute, die haben noch 20 Stapel, die haben mit diesen Karten. Und mittlerweile haben wir es jetzt geschafft, dass es online läuft. Und alles online läuft. Mit Startlisten und Ergebnislisten und dem ganzen Gedöns. Und dann musst du halt einfach sehen, der Verband hat halt einfach nicht die Ressourcen, um einfach richtig vorwärts zu machen, um können sagen, okay, wir stellen jetzt 100 Leute an, die dafür sorgen, dass jetzt der Reitsport in der Schweiz richtig gepusht wird.
Nein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass auch nur ein Fuck geben wird, der in der Post wird, außer es geht halt um den Sport.
Ja.
Und das nervt mich. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast schon 15 Minuten geredet. Das war unser längster gewesen und wir sind irgendwie so ein bisschen in der Diskussion in verloren gegangen. Ich hoffe, dass es für niemanden anstrengend war.
Sonst haben sie schon lange abgestellt, wegen dem irrelevant, weißt
du? True.
Auf alle Fälle. Das wird heute so eine XXL-Folge.
XXL-Folge über Henrys Erfahrungen mit der Qualerei. Ja, ich fand es ein gutes Thema gefunden, ein interessantes Thema. Und ich finde, das Thema muss auch regelmäßig thematisiert werden, damit es auch dementsprechend gehört wird.
Was vor allem wichtig ist, wir haben das Thema bei weitem noch nicht durchdiskutiert.
Noch lange nicht
durchgehalten. Also wir haben jetzt noch nicht so die Quälerei beseitigt.
Mm.
Theoretisch, weißt das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt gewesen. Es ist ein sehr kompliziertes Thema und ein grosses Thema. Und das ist auch ein Thema, das sich in den nächsten paar Jahren auch nicht komplett ändern wird, dass man sagen wird, okay, Reitern ist jetzt ab jetzt absolut tierfreundlich.
Mm.
Den Change wirst du nicht haben.
Es gibt immer schwarze Schafe.
Aber du, ich denke, es ist ein guter Ansatz, zum, auch wenn wir nur 10 Leute dazu gebracht haben, dass sie darüber nachdenken und dementsprechend am oben in den Stall gehen und mal wieder überlegen, wie sie reiten und schauen, ob sie freundlicher reiten können oder anders. Ich glaube, schon dann haben wir einen guten Erfolg erzielt.
Hast du das Abschlusswort? Oder ist das Abschlusswort gewesen?
Das war schon recht abschließend, finde ich.
Dann habe ich noch etwas zu sagen. Ich finde, Ross können ab und zu mal einen schlechten Tag haben, so wie wir Menschen einen schlechten Tag haben. Und du bist im Turnier nur super erfolgreich, wenn du einen guten Tag hast und dein Ross einen guten Tag hat. Und wenn der beide einen guten Tag haben, dann ist alles glatt. Aber wenn nur einer von beiden einen schlechten Tag hat, kann das ganz einfach sein, dass es mal in die Hose geht. Und wenn ihr auf dem Ross sitzt und denkt, ich habe heute einen schlechten Tag oder mein Ross hat einen schlechten Tag, macht mir den Gefallen und geht zurück einen Schritt, den Zügel lang lassen, das Ross flottieren und freut euch darüber, dass ihr es bis jetzt überhaupt so weit geschafft habt und lasst darauf ankommen, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder vielleicht ein besseres Gefühl habt und beide einen guten Tag haben. Aber es hat keinen Sinn, dass ihr irgendetwas anmorgen. Und in dem Sinn würde ich sagen, ohne nächste Murkserei bis zum nächsten Podcast.
Wir sind die Springreiter.
Ich bin der Lukas.
Ich bin der Henry.
Und es hat uns gefreut, euch jetzt über 50 Minuten lang zu unterhalten, auch wenn es ab und zu vielleicht ein kleines hartes Thema ist. Also, a biento.
Tschüssli zusammen.